SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Christine Hannemann. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja,
Sie haben ein ganz spannendes Forschungsfeld, über das wir uns unterhalten können heute. Sie haben nämlich den einzigen Lehrstuhl für Wohnsoziologie in Deutschland. Sie erforschen an der Universität in Stuttgart, wie sich gesellschaftliche Veränderungen im Wohnen zeigen. Und dabei sind Sie wohl zu der Erkenntnis gekommen, dass viel Platz nicht glücklich macht. Jetzt bin ich ganz gespannt, denn ich könnte mir vorstellen, da gibt es viele Menschen, die Ihnen widersprechen würden, die sagen, Mensch, großes Haus, großer Garten, das ist doch eine Traumvorstellung. Warum kommen Sie zu einer anderen Lösung?
Ja, also ich denke, dass Sie hier auf ein Spiegelgespräch anspielen, wo die Schlussredaktion dann diese Überschrift so ausgewählt hat und danach werde ich jetzt immer gefragt. Das ist natürlich aus dem Kontext herausgerissen, weil ich werde auch sehr gerne gefragt, wie viel Quadratmeter braucht der Mensch? Und der Wohnflächenverbrauch ist natürlich ein Thema in Deutschland. Und wie überhaupt der Flächenverbrauch und die Versiegelung, deren Folgen wir jetzt ja gerade katastrophal erleben müssen, leider Gottes. Aber es geht eben darum, wie viel Fläche steht zur Verfügung, wie ist die verteilt? Und was ist so ein Mindestfläche, die jeder haben sollte? Und diese Wohnung fürs Existenzminimum, also diese Diskussion, wie viel Wohnfläche braucht der Mensch, das wird ja schon sehr lange diskutiert. Und das ist eigentlich der Kontext, der im Spiegelgespräch etwas wenig dann zum Tragen kam.
Dann rücken Sie es doch vielleicht gerade mal gerade. Denn diese Aussage, viel Platz macht nicht glücklich. Wie können wir das einordnen und worauf müssen wir uns einstellen, wenn Sie sagen, ja, wir erforschen, wie sich gesellschaftliche Veränderungen im Wohnen bemerkbar machen?
Ja, ich möchte noch ganz kleine, klitzekleine Korrektur. Also die Professur, die ich innehalten darf, die heißt Architektur und Wohnsoziologie und mir ist Architektur da auch ganz wichtig, weil ich bin nämlich, und das ist ein Glücksfall in meinem Leben, ich bin nämlich bei den Architektinnen an der Fakultät Architektur und Stadtplanung der Uni Stuttgart und nicht einfach freischwebend, sondern ich habe rechts und links von mir tolle KollegInnen, die sich mit der Architektur und mit der Baukonstruktion beschäftigen, auch mit der Ingenieursseite und in diesem Diskurs darf ich beruflich sein. Und deshalb eben auch dieser Bezug auf den Wohnflächenverbrauch, weil es geht nicht nämlich darum, welche Konstellation, wie muss eigentlich so ein Grundriss aussehen und was ist beim Wohnen wirklich notwendig. Und dieser Wohnflächenverbrauch bezog sich darauf, das ist auch eine Kritik, die ich habe, dass unsere Wohnungen, die ja letztendlich statistisch gesehen, das trifft natürlich nicht auf jeden Einzelnen zu, immer mehr Fläche verbrauchen, dass sie zu Lagerstätten verkommen sind. Also wir nutzen ja die Wohnung nicht zum Wohnen, natürlich auch, aber wenn sich mal jeder so die Mühe machen würde und die Flächenanteile für sich selber rekonstruieren würde, was wird zum Wohnen gebraucht und was ist einfach nur Lagerfläche für Konsumgüter, dann wird es schnell deutlich, dass da doch vielleicht eine Disproportion besteht.
Wobei ich mir da auch vorstellen könnte, dass Ihnen viele Menschen widersprechen, die gerade sagen, ja, gerade zu Corona-Zeiten haben wir das erlebt, wie viel Raum wir brauchen und wie viel Fläche wir brauchen. Und viele Menschen hätten eher lieber mehr Platz als weniger.
Und das ist die Schwierigkeit bei diesem Thema, weil ich kann das nur pauschal an Statistiken festmachen. Und wie immer, in jedem Einzelfall sieht es einfach anders aus. Aber es ist wirklich so, und da sind wir natürlich auch bei der ökologischen Frage, bei der Klimakrise. Wenn ich mir den Wohnflächenverbrauch angucke in den 50er Jahren oder in den 70er Jahren und jetzt 2021, wir sind bei 47 Quadratmeter pro Person, ist natürlich nur statistisch, und es geht weiter. Und dann ist natürlich die Frage, wo müssten da eigentlich Grenzen eingezogen werden? Weil wir sind 82 Millionen in Deutschland und wo soll das hinführen?
Also ein Thema, über das man sich viele Gedanken machen muss, als Sie die Bilder der Flut vergangene Woche gesehen haben. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Ja, wo kann ich spenden, wie katastrophal es ist? Und natürlich auch, glaube ich, so geht es vielen, wie würde ich mich fühlen, wenn es mir so gehen würde, dass mein Hab und Gut in einer halben Stunde, in einer sehr kurzen Zeit vernichtet wird? Und natürlich auch als auch Regionalsoziologin, wie ist das jetzt mit dem Wiederaufbau? Was wird jetzt diskutiert werden? Ist es wirklich sinnvoll, in der Tallage Einfamilienhäuser zu bauen? Es sind ja vorwiegend auch viele ältere Menschen betroffen. Fangen die jetzt vielleicht mal an, darüber nachzudenken, doch auch eine andere Wohnform zu wählen? Also was wird jetzt diskutiert? Wird jetzt wieder nur wie nach der sogenannten Flut in Ostdeutschland der Wiederaufbau diskutiert? Oder wird auch wirklich mal darüber diskutiert, dass Flächen nicht mehr versiegelt werden dürfen und dass vielleicht auch Wohnformen nach vorne geschoben werden, die nicht mit so einem enormen Flächenverbrauch verbunden sind und sich zum Beispiel auch für älteres Wohnen besser eignen?
Ganz viele Themen stecken da also drin. Mhm. Sie haben gerade die Oderflut angesprochen, 1997. Da wurden Häuser wieder an denselben Stellen aufgebaut, weil die Menschen gesagt haben, ja, da leben wir. Wir haben auch gar nicht drüber nachgedacht, an anderen Stellen zu bauen. Also das ist Ihrer Meinung nach nicht der richtige Weg.
In der Fachwelt wurde das anders diskutiert.
Ja, aber die Menschen sagen natürlich, das ist unsere Heimat. Mhm. Und dieser Schutz der Wohngebiete, der beginnt natürlich jetzt mit einem Bebauungsplan. Mhm. Wenn Sie da auf Kommunen schauen, vielleicht haben Sie Erfahrungswerte. Wie geht man nach solchen Katastrophen, das ist ja leider nicht die erste, wie geht man damit um?
Ja, das ist wirklich die Frage, wie geht man damit um? Und es ist schon, der Fokus ist auf dem Wiederaufbau, soweit ich das einschätzen kann. Ich habe dazu keine Forschung gemacht. Aber es sind die Diskussionen, die dann immer wieder dann auch aufpoppen. Und aktuell wird ja wirklich richtig auch diskutiert und auch die Meinungsbilder, die ich in den Medien verfolgen kann, sind, ist es wirklich sinnvoll, das in der Form zu machen? Und ich begrüße vor allen Dingen die Versiegelungsdebatte, die jetzt angestoßen worden ist und die ja auch in den wirklich in der breiten Öffentlichkeit eine gute Rolle spielt.
Also etwa 45% der Verkehrsflächen und Siedlungsflächen bei uns in Deutschland sind versiegelt. Das ist also Ihrer Meinung nach zu viel?
Nicht nur es ist nicht Christine Hannemann Meinung, sondern das ist Fachkonsens. Ja.
Was kann man tun?
Jetzt ist natürlich die Frage, es ist wie immer, man muss die Einzelsituationen begutachten, aber es wäre vielleicht mal eine Chance, auch Wohnprojekte in den Vordergrund zu rücken, die nicht auf dem Einfamilienhaus aufbauen, sondern eben alternative Formen anbieten. Es gibt ja jede Menge Ideen. Und wenn ich nochmal auf diesen Spiegelgespräch zurückkommen darf, ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, für die ich mich auch herzlich bedanken möchte. Es gab auch Kritik. Aber der überwiegende Tenor der Zuschriften war, wie können wir diese Wohnformen entwickeln, von denen Sie in dem Gespräch berichtet haben. Wir wissen nicht, an wen wir uns wenden sollen. Und das hängt zusammen mit dem deutschen Wohnleitbild. Da sage ich immer, das deutschen liebste Wohnform ist das Eigenheim, aber auch nur, weil so wenig Alternativen bekannt sind. Was wird immer in den Vordergrund geschoben? Das Einfamilienhaus. Und
ja, Sie sagen, die Menschen wollen wissen, wo sie sich informieren können. Wenn wir einfach mal auf Zahlen schauen, Deutschland hat derzeit rund 250 Lehrstühle und Zentren für Gender Studies. Ja. Sie halten den einzigen Lehrstuhl für Wohnsoziologie in Deutschland. Braucht es mehr wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Wohnen?
Ja, natürlich. Und es braucht auch mehr Professuren. Und ich bin da auch nicht, also ich bin natürlich stolz, dass ich diese Professur innehabe. Aber es braucht viel mehr. Ich kann das gar nicht leisten. Und was meinen Sie, wie oft bei mir Journalistinnen anrufen und sagen, können Sie mir dazu was sagen? Sage ich, nein, kann ich nicht. Na, wieso nicht? Sie sind ja Wohnforscherin, sage ich, ja. Aber ich bin eine der wenigen in Deutschland. Es machen natürlich auch andere Kolleginnen Wohnforschung. Das ist ja nicht so, sondern meine Professur heißt halt so. Und dann sage ich, ja, ich bin alleine. Wie soll ich das machen? Ich habe auch kein Institut, sondern ich habe einen Lehrstuhl.
Wenn Sie erforschen, wie sich gesellschaftliche Veränderungen im Wohnen zeigen, gucken Sie dann auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land?
Aktuell nicht, obwohl ich natürlich konstatieren muss, es ist ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt ja aus der fachlichen Perspektive verschiedene Relationen, wie das Stadt-Land-Verhältnis als Diskrepanz, als Kontinuum angeschaut werden kann, also theoretisch von der Herangehensweise. Und ich bin der Meinung, dass der Stadt-Land-Gegensatz zurzeit wieder stärker zunimmt.
Woran liegt das?
Das liegt natürlich an den Wohnverhältnissen, das liegt an der Infrastruktur und das liegt auch an den Thematisierungen. Eine der Kritiken, die ich nachvollziehen kann, ist, dass das Land sehr stark von einer urbanen Stadtbevölkerung, einer urbanen Elite aus betrachtet wird. Und das Land ist dann der Tourismusraum, die Mülldeponie und der Platz für die Windräder. Und dass die Spezifiken des Landes oder das Leben in den Regionen, ich finde ja immer besser, hier von den Regionen zu sprechen und nicht vom ländlichen Raum, das wird wenig berücksichtigt und die Interessen und Bedürfnisse und Bedarfe, die dort vorhanden sind. Also es läuft, gerade in Baden-Württemberg ist es ja, glaube ich, auch gut nachzuvollziehen und auch in Berlin-Brandenburg. Es läuft leider immer stärker als Kontrastprogramm.
Wobei, ich habe gestern noch eine Umfrage gelesen, danach ist der Großteil der Befragten der Meinung, dass es sich im ländlichen Raum am besten leben lässt.
Nein, dieser Umfrage kann ich Ihnen eine andere entgegensetzen.
Ja, so ist das mit
genau,
Umfragen.
So ist das mit den Umfragen. Wenn die Menschen nach ihrer liebsten Wohnform gefragt werden, dann ist es nicht nur immer das Eigenheim, sondern es wird ja auch nach dem Siedlungstyp gefragt und dann kommt immer die Mittel- und Kleinstadt heraus.
Also 34% auf dem Dorf, 27% in einer Kleinstadt und nur 13% in einer Stadt.
So, genau. Also das ist die Frage, welche Umfragen Sie nehmen.
Genau, ja. Genau, deswegen, also da kommen wir mit dem Thema nicht weiter.
Nein,
deswegen weiter
überhaupt nicht.
Die Frage Stadt und Land. Wir wollten über den Flächenbedarf sprechen, denn das ist ein großes Thema, was die Menschen umtreibt. Gerade in der Stadt ist der Flächenbedarf relativ gering. Da gibt es dann das hässliche Wort Nachverdichtung. Mhm. Wie gehen Sie mit diesem Thema gerade in der Forschung um?
Also gerade nochmal auf Corona zurückzukommen, da hat es ja auch gezeigt, welche Bedeutung Wohnen hat für viele. Also das geht ja bei dem Flächenbedarf natürlich nicht nur um die Fläche in der Wohnung, sondern es geht auch gerade um die Flächen an der Wohnung, also um das, was wir im Allgemeinen als öffentlichen Raum bezeichnen und der ja zu 2/3 in Deutschland eben von sogenannten parkenden Verkehr zugestellt ist. Und das beim Flächenbedarf und dem Wohnen geht es natürlich nicht immer nur um die Wohnung, sondern es geht um den gesamten Wohnkontext. Und wenn Sie das Thema Nachverdichtung ansprechen, das ist natürlich auch ein wichtiger Diskurs oder Realität für viele Menschen. Und allein schon dieser Begriff der Nachverdichtung führt aus meiner Sicht empathisch in die völlig falsche Richtung, weil es ist immer ein Bauen in der Nachbarschaft, ein Bauen im Bestand. Und wenn Nachverdichtungskonzepte entwickelt werden, was ich richtig und gut finde, muss das so gestaltet werden, dass es mit einer Qualitätsverbesserung des Wohnens der Menschen, der sogenannten angestammten Bevölkerung verbunden ist und nicht nur rein dieser Geschossflächenzahl, die zu erreichen ist, dann im Vordergrund steht. Und es dürfen keine renditegetriebenen Projekte sein, sondern zum Beispiel, wenn ich dafür noch die Zeit habe, wir haben ja eine Alterung zu konstatieren. Das heißt, in der Form, dass wesentlich weniger jüngere Menschen da sind als sogenannte ältere Menschen. Und das ist natürlich eine Frage, wie ist meine Wohnqualität im Alter? Und ich bin fest davon überzeugt, dass Begriffe wie Altenheim werden verschwinden aus unserem Sprachgebrauch, weil die Menschen wollen natürlich so lange wie möglich zu Hause wohnen und dazu braucht es vielleicht einen Fahrstuhl. Und da kann ich doch mit der sogenannten Nachverdichtung ein Angebot machen, dass Menschen in solche Wohnsituationen wechseln können und dafür zum Beispiel größere Wohnungen frei machen, aber natürlich immer ohne, dass diese Wohnkosten so steigen.
Hat sich bei Ihnen eigentlich durch die Pandemie gezeigt in der Forschung, dass das Homeoffice am Ende auch die Stadt verändern wird, weil viele Büroflächen vielleicht langfristig gar nicht mehr notwendig sind?
Ja, es gibt sehr viele ernstzunehmende Studien, gerade hier auch aus Stuttgart, die eben meiner Ansicht nach richtigerweise davon ausgehen, dass 50% der Büroflächen nicht mehr in der Form gebraucht werden. Ein anderer Punkt, also der unmittelbar für mich daran hängt, ist natürlich, was heißt Homeoffice? Wer finanziert? Kriege ich einen Mietkostenzuschuss? Wie ist die Arbeitsplatzausstattung? Wie ergonomisch? Und so weiter. Aber ich finde, dass wir diese freiwilligen Flächen nicht nur als Kostenersparnis für die Unternehmen sehen, sondern eben auch als Zugewinn. Und zum Beispiel Wohnsituationen, Stadtsituationen schaffen können, die zum Beispiel gemeinschaftsfördernde Raumangebote präsentieren, indem ich zum Beispiel diese berühmten Coworking Places oder Anlaufstationen für Menschen mit Wohnproblemen und Ähnliches daraus entwickeln kann.
Diese Coworking Places gibt's ja schon mehrfach in der Stadt. Da kann man sich dann einmieten und kann ein Büro mieten für eine kurze Zeit. Wie stellen Sie sich das denn vor, diese Flächen, die jetzt langfristig frei werden, wie könnten wir die im Idealfall nutzen?
Also es geht ja nicht um Coworking als Geschäftsmodell, ist natürlich auch ein berechtigtes Anliegen, aber mir geht's immer auch um Angebote, die nicht auf Konsum und auf Renditeerwartungen ausgerichtet sind, dass wir haben ja einen großen Bedarf an öffentlichen Räumen in der Stadt und dass die Stadt sich hier gerade in der Innenstadt neu definieren kann und nicht mehr auf Shopping und aufs Büro reduziert ist, sondern Gemeinschaftsangebote kreiert und das ist natürlich auch in den Städten sehr unterschiedlich, auch die Bedarfe, die topografischen Lagen und die Wettersituation spielen eine Rolle, aber es gibt zum Beispiel viel zu wenig Treffpunkte für Jugendliche Und es gibt andere Gruppen, die eben auch beengte Wohnsituationen haben. Ich denke da an die Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund. Hintergrunderfahrung wird ja immer anders definiert, aber die viel stärker Unterstützung brauchen, zum Beispiel bei ihren Lernsituationen. Und da kann ich doch Angebote entwickeln.
Vielleicht können Sie mal so ein Szenario aufmachen, denn das ist in der Forschung ja sicherlich Thema. Wie wohnen wir denn dann im Idealfall in 10 Jahren in der Stadt?
Also ein Beispiel, was mir sehr am Herzen liegt, es geht ja um die Integration auch von Zuwanderung. Und eines der Modelle, die ich da im Kopf habe, ist die Umwandlung der Büroflächen in sogenannte integrative Wohnprojekte. Das heißt, ich schaffe Wohnsituationen, die auf Gemeinschaft ausgerichtet sind und in denen Menschen zusammenwohnen, die dauerhaft da sind und in dem Neuzugewanderte integriert werden. Also ich rede jetzt hier nicht vom grünen Tisch, sondern bitte auf meine Webseite gehen, Zusammenhalt braucht Räume. Es gibt sehr schöne Beispiele dafür, die wir auch untersucht und beschrieben haben und die gerade auf Strukturen setzen, wie sie Büroräume zum Beispiel anbieten und die ich sehr gut dafür umnutzen kann, weil ich brauche natürlich bei solchen Wohnkonzepten Gemeinschaftsflächen.
Auf welche Reaktionen stößt denn so eine Idee?
Das ist viel zu wenig bekannt. Also wir haben für Deutschland, also wir haben das bundesweit erhoben. Wir haben 34 mindestens Wohnprojekte gefunden, die diesem Kriterium entsprechen. Und davon haben wir 6 untersucht. Insofern können Sie nicht davon ausgehen, dass es ein allgemeines bekanntes Wohnprojekt ist.
Was war denn der Tenor bei diesen 6 Projekten?
Bei den 6 Projekten, also erstmal integrative Wohnprojekte, ist halt die Idee. Wir haben ja das Problem, dass wir darüber diskutieren, wie sich in der Gesellschaft Zusammenhalt herstellen lässt. Lange Zeit hat in Deutschland wunderbar es funktioniert, dass die sogenannte Werkbank, heißt es dann immer, also dass in der Wirtschaft der Zusammenhalt hergestellt wird. Aber das ist ja nicht mehr gegeben, selbst hier in der Region, in Stuttgart nicht mehr, weil ja die Automobilindustrie sich auch gerade so stark verändert. Und da habe ich die steile These, dass eigentlich nur noch durch die Wohnsituation, also durch unsere unmittelbare Existenzgrundlage Gemeinschaft hergestellt werden kann. Und dass viel stärker Wohnprojekte oder Wohnsituationen gefördert werden sollten, die auf Gemeinschaft, die auf Zusammenhalt ausgerichtet sind.
Da sagen Sie zum Beispiel, man sollte sich auch rechtzeitig Gedanken machen, wie man im Alter leben möchte. Ich könnte mir vorstellen, Sie als Wohnsoziologin haben für sich Entscheidungen schon getroffen, oder?
Ja, ich bin ja in dem Alter, also genau. Und die Frage ist natürlich, also ich möchte es nochmal etwas relativieren, weil es geht darum, es gibt ja Ereignisse im Leben, wo sich die Wohnbedarfe sehr stark ändern. Und gerade wenn es ums Wohnen geht, es geht ja ums Wohnen mit Kindern und ohne Kinder. Und wenn die Kinder ausziehen, dann ist für mich spätestens der Zeitpunkt gegeben, sich zu überlegen, ob ich diese Wohnsituation, wie ich sie jetzt habe, zum Beispiel mit einer Treppe im Einfamilienhaus, ob das wirklich eine Perspektive für mich ist. Und es ist natürlich auch nachzuvollziehen, in meinem persönlichen Umfeld habe ich das auch gesehen, 4. Etage ohne Aufzug, wie lange geht das? Und ab wann mache ich mir Gedanken darüber, ob ich das mit 96 noch so realisieren kann? Und wir haben ja diese Lebenserwartung, das ist ja ein unglaublicher Gewinn und zivilisatorischer Fortschritt. Aber das heißt eben auch, meiner Meinung nach, und daher kommt dieser Satz, den Sie jetzt zitiert haben, ich muss es mir eigentlich überlegen, wenn ich noch fit bin und wenn ich das noch gut steuern kann. Und
was haben Sie sich überlegt?
Ich persönlich habe mir überlegt, ich kann Ihnen gerne erzählen, wie ich in der Zukunft wohnen möchte. Ich bin Mitglied in einer Genossenschaft, in einem sozialen und ökologischen Wohnprojekt und hoffe, dass ich dort dann, wenn ich meine unmittelbare Tätigkeit an der Universität Stuttgart beenden werde, das ist aber erst in ein paar Jahren, dass ich dann in diesem Wohnprojekt auch eine entsprechende Wohnung zusammen mit meinem Partner erhalten kann. Und da wird alles rollstuhlgerecht sein. Es ist ein auf Gemeinschaft ausgerichtetes Wohnprojekt, aber ohne, dass ich zur Gemeinschaft gezwungen werde, sondern ich mache so viel, wie ich möchte. Aber ich möchte gerne mich einbringen in meiner persönlichen Lebenssituation. Mir ist es zu eng, nur mit meinem Partner zusammen zu wohnen, sondern ich liebe es oder finde es sehr schön, wenn in meiner unmittelbaren Wohnumgebung Menschen sind, die ich schätze, mit denen ich auch sehr viel anfangen kann.
Sie sind Professorin an einer Universität. Ist das ein Modell, was sich auch jede Kassiererin, jeder Kassierer eines Supermarktes leisten kann?
Das ist natürlich immer die Frage der Wohnkosten. Und in diesem Modell, von dem ich gerade spreche, hat es seine Grenzen, weil aufgrund der Verteuerung der Baukosten das Wohnprojekt schon vor der Pleite stand und erstmal neu finanziert werden müsste, aber es geht um die Finanzen. Aber von der Wohnidee her, vom Konzept her, eignet sich das für jeden Menschen, der Spaß hat an anderen Menschen.
Das Konzept, ja, aber am Ende geht es tatsächlich immer ums Geld.
Um die Kosten, genau. Das ist natürlich die Frage. Und es ist auch die Frage, wo ich es realisiere. Also ich habe jetzt auch dann die Idee für mich, nicht am Rande der Stadt zu wohnen, sondern in der Stadt. Ich weiß nicht, wie es in 5 Jahren aussieht mit dieser Meinung, aber natürlich, ich bin Berlinerin und ich möchte gerne dann auch in Berlin leben, aber das ist für jeden anders. Und ich wünsche mir und plädiere dafür, dass solche Wohnprojekte als generelles Wohnangebot entwickelt werden und nicht nur für Menschen wie ich, die ich mir jetzt eine Professur erkämpft habe, sondern eben auch, dass die grundsätzlich finanzierbar sind. Aber ich kann das natürlich auch solche Wohnprojekte in Sozialwohnbauprojekten realisieren. Da habe ich aber das Problem, dass im sozialen Wohnungsbau in Deutschland keine Gemeinschaftsflächen finanziert werden. Da sind wir wieder bei diesen Normierungen.
Es kommen ganz viele Nachfragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern rein. Aus Böhmenkirch, Treffelhausen zum Beispiel, hat uns jetzt rutscht da weg, Hartmut Bulling geschrieben. Und er sagt, es gibt ja teilweise noch Richtlinien aus dem 18. Jahrhundert. Ist das Baugesetz einfach zu statisch, zu bürokratisch und nicht flexibel?
Also das ist die Meinung der Fachleute. Ich bin ja keine Baugesetzlerin, aber so nehme ich das wahr, wie es in der Fachwelt diskutiert wird. Und das kann ich nur unterschreiben. Und das wissen auch alle. Die große Frage ist ja dann immer, warum ändert sich daran nichts?
Es kommen ganz viele konkrete Nachfragen rein. Können Sie die beantworten?
Das ist immer so ein Problem für mich, dass mein Thema auf großes Interesse stößt. Und ich nutze ja auch viele Möglichkeiten wie diese, um die Botschaften, die ich habe, in die Öffentlichkeit zu bringen. Oder ich mache ein Spiegelgespräch oder ich bin bei ZDF Aspekte oder... Aber ich kann nicht alle Anfragen beantworten. Also meine E-Mail-Liste morgens, die ist so lang und ich habe einen Beruf. Ich bin Hochschullehrerin und zuerst kommen die Studierenden, dann kommt die Forschung und deshalb schaffe ich es nicht und bitte da auch um Verständnis, die vielen interessanten Anfragen zu beantworten. Ich lese vieles davon und nehme es auf, weil auch sehr viel interessante Forschungsideen darin stecken oder ich eben dann auch wahrnehme, auf welche Punkte von meinen Aussagen, von meinen Interviews, worauf wird denn reagiert? Was beschäftigt die Menschen? Und das setze ich dann wieder um in Lehrangebote oder ich nehme es in die Vorlesung auf. Und was ich halt sagen kann, also wer sich vertiefend dafür interessiert, es gibt ja inzwischen auch die Möglichkeit, die Vorlesung mitzuverfolgen und vielleicht sollte ich dann eher in die Richtung ein Angebot entwickeln.
Wie ist es denn eigentlich als Wohnsoziologin? Sind Sie da automatisch Ihrer Zeit voraus?
Ja, Soziologie hat ja die Idee der Gesellschaftsdiagnose und die Gesellschaftsdiagnose erfasst ja auch immer so die Idee der sogenannten Prognose. Und natürlich, wenn ich mich mit dem Wandel des Wohnens beschäftige, das sind viele Texte, die ich verfasst habe, dann versuche ich auch Aussagen daraus zu entwickeln. Ich spreche zum Beispiel von Individualisierung oder von Multilokalität. Dann versuche ich daraus eben auch Bilder zu entwickeln, dass es lehren kann, dass die Studierenden, die Architektur und Stadtplanung studieren, wissen, wie sie in Zukunft eigentlich zum Beispiel Grundrisse planen müssten.
Nämlich wie? Was wäre da konkret anders?
Also wir haben ja dieses klassische Konzept. Sie können meiner Ansicht nach hier in unserem Kulturkreisen jemanden fragen, was ist denn Wohnen? Dann kommt Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer natürlich, was immer das auch ist, Küche, Bad, Flur. Ne? Das sind so die Grundparameter. Und dann geht's darum natürlich, wie verändert sich das? Weil dieses Grundrisskonzept ist wirklich vor 100 Jahren entstanden. Wir haben 1919 haben wir die Kleinwohnungsfrage diskutiert. Und wir diskutieren die immer noch. Aber wir haben jetzt 2021 und wir haben nicht mehr das Problem, dass wir keine Wohnkonzepte haben für Familien, also Menschen mit Kindern. Also ich möchte immer den Familienbegriff nicht in der juristischen Form, sondern in der sozialen Form als eine spezifische Form einer kleinen Gruppe verstanden wissen, sondern wir brauchen Wohnkonzepte, die gegen die Vereinsamung arbeiten. Das ist das Thema, was ich dann daraus ableite, wenn ich von Individualisierung spreche.
Daraus leiten Sie dann auch neue Grundrisse ab? Sie haben eben mal gesagt, ja, Sie sind Ihrer Zeit voraus in der Forschung. Wie können denn vielleicht Grundrisse der Zukunft aussehen, wenn wir beispielsweise über Küche und Bad sprechen?
Genau. Also es gibt ja viele Überlegungen, wie der Wohnflächenbedarf hinsichtlich des Wohnens reduziert werden kann. Und eine der Ansätze, die ich da wirklich auch interessant und konstruktiv finde, ist es eben, Küche und Bad zusammenzulegen, indem eben die Toilette ausgelagert wird. Und dann, weil ich dann ganz andere Raummöglichkeiten habe und auch von der Wohnfläche her, abgesehen davon, dass die Forschung immer stärker konstatiert, dass es nicht mehr üblich ist, selber zu kochen, sondern dass eben die Versorgungssituation gerade in Städten so ist, dass ich auch andere Ernährungssituationen mir vorstellen kann. Jeder kennt Lieferdienste und ähnliche Dinge. Und insofern,
die auch in der Kritik stehen durchaus.
Natürlich. Und meine Lieferdienst ist für mich okay, aber die Leute, die das machen, müssen ordentlich bezahlt werden und gute Arbeitsbedingungen haben.
Und dann kommt eine Pandemie und dann kocht man doch wieder zu Hause und braucht
aber
die Fläche der Küche.
Es kochen wesentlich weniger. Es ist ein Mittelschichtsphänomen, das gekocht wird. Es ist nicht üblich, in allen sozialen Schichten in Deutschland zu kochen. Und natürlich entstehen dann auch Konzepte dessen. Ich habe ja auch die Kantinenversorgung, ich habe andere Versorgungsmöglichkeiten. Hängt natürlich auch mit meiner beruflichen Tätigkeit zusammen. Und da gibt es natürlich Menschen oder kluge Köpfe, die sich überlegen, warum kann man denn nicht Küche und Bad zusammenlegen? Das sind beides Räume, die nur für bestimmte Funktionen genutzt werden. Zeitlich versetzt auch. Also wenn ich bade, koche ich nicht und umgekehrt. Und dann ist die Frage, lässt sich das nicht zusammen gestalten? Diese Trennung von Küche und Bad ist mal zu Recht als Qualität entstanden, als es um die katastrophalen Wohnsituationen infolge der Industrialisierung ging. Aber auch das ist über 100 Jahre her. Wir haben heute andere Wohnbedarfe.
Klingt aber so, als wäre dieser Raum dann größer. Dann kommen wir wieder zu dem Thema Heizkosten.
Muss nicht größer sein, überhaupt nicht. Ne? Sondern es ist halt die Frage, es gibt eine bestimmte Raumgröße, damit es eben auch mindestens also 12 Quadratmeter, wenn ich da wieder eine Zahl nennen darf und bitte nichts dazu schreiben, es ist nur ein Vorschlag. Und dann ist es einfach ein normaler Raum, den ich halt multifunktional nutzen kann. Und darauf läuft es sowieso hinaus. Also dass unsere klassische Trennung, das sage ich als Soziologin, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer und so weiter, dass die Räume, die da sind, zunehmend multifunktional genutzt werden.
Wie nutzen Sie das beispielsweise? Gibt es da Beispiele, Erfahrungen aus Ihrem Leben, dass Sie ein Bad heute schon anders nutzen, weil Sie wissen, es wird in Zukunft anders werden?
Nein, meine erste eigenständige Wohnsituation war zufälligerweise so, insofern kann ich davon berichten, dass ich kein Bad hatte, sondern nur eine Toilette und dass ich eine Küche hatte, die auch aufgrund der Himmelsrichtungslage der Wohnung, es war der einzige warme Raum. Das Wohnzimmer war nach Norden ausgerichtet und es gab ja mal Winter, die waren minus 20 Grad und da konnte ich nur in der Küche sein. Und ich hatte das Glück, dass ich mir dann ein Wohnbad da eingebaut habe. Ich habe eine Spüle gehabt und unter der war die Badewanne. Die konnte ich rausziehen und ich konnte ganz normal duschen. Und alles. Und ich habe auch mit einem Kind dort gelebt und mit einem Partner und so weiter. Und das war so eine persönliche, praktische Erfahrung. Da war ich, glaube ich, noch gar nicht Wohnsoziologin. Dass ich einfach selber auch gesehen habe und auch mit meiner Kindererfahrung ist es so, dass ich festgestellt habe, dass manche Kinder eigentlich erst ab ihrer Teenie-Zeit ein eigenes Zimmer brauchen, weil sie ansonsten doch immer nur bei den Eltern gerne sich aufhalten. Und wenn sie nur daneben sitzen. Ja, es ist halt die Kinderzimmerfrage.
Küche und Bad in einem Raum, da kommt gerade großer Protest, Professor Christina Hannemann, vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Hier schreiben dann Hörerinnen und Hörer, ja, sollen denn die Leute mit Hartz IV dann sich auch noch täglich Essen liefern lassen? Das ist doch weltfremd.
Ich weiß nicht, woher diese Ansicht kommt und warum nicht. Ich kann es nicht einschätzen, es ist wie immer eine Frage der Finanzierbarkeit. Was heißt weltfremd? Also es geht darum, natürlich, ich bin ja für die Ausbildung oder von Architektinnen, zukünftigen Architektinnen und Stadtplanerinnen zuständig. Und ich sehe da das in der Soziologie meine Aufgabe darin, diesen jungen Menschen zu verdeutlichen, dass es andere Wohnmöglichkeiten geben könnte, die nicht auf Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad, Flur und Wohnzimmer beruhen, sondern dass da Variabilitäten gedacht werden sollten und vor allem auch konzipiert. Und darum geht es. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Übung auch. Und es gibt bestimmt auch reale Wohnsituationen. Es ist ja auch so, dass es das durchaus schon gab. Ich erfinde ja nichts Neues.
Das schreiben Hörerinnen und Hörer auch, die das beispielsweise in den 50er Jahren schon mal erlebt haben.
Ich will auch keine 50er Jahre wieder aufrufen und einige erinnern sich bestimmt noch an die doch damals nachkriegsschlimmen Wohnsituation. Aber es geht mir darum, eben auch gedanklich Konzepte zu entwickeln, die letztendlich darauf auslaufen oder hinauslaufen, dass wir versuchen, durch unsere Art und Weise, wie wir wohnen, weniger Fläche in Anspruch zu nehmen, weil das Wohnflächenverbrauchsthema ist ein großes Thema. Und deshalb geht es nicht um den Hartz-IV-Menschen, der sich dann Essen liefert, sondern es geht darum generell, wie viel Fläche wir verbrauchen können. Und ich meine, dass wir zu viel Wohnfläche verbrauchen.
Und da kommt dieses Konzept Tiny House ins Spiel. Im Fichtelgebirge steht Deutschlands größte Tiny House-Siedlung. Etwas mehr als 20 Häuser sind das, 30 Einwohner. Mhm. Ist es ein Medienthema viel mehr, als dass es dem Alltag entspricht, wenn das die einzige Siedlung Deutschlands ist?
Nein, es gibt mehrere Konzepte. Ich bin da auch schon angefragt worden, aber diese Tiny House-Siedlungen entstehen auch sehr häufig. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Thüringer Beispiel ist. Auf landwirtschaftlich anders genutzten Flächen ist auch eine Form der Versiegelung, aber natürlich der geringeren Versiegelung. Und ich finde dieses Tiny House Konzept vor allen Dingen interessant, wenn es so, da ist es auch entstanden in den USA, wenn es um die Nachverdichtung, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, von schon bestehenden Wohnstrukturen, Siedlungsstrukturen geht. Und das Tiny House Konzept in einem Einfamilienhausgebiet, was dringend Nachverdichtung bedarf, was natürlich total schwierig ist, auch schon juristisch. Aber dass man das dort sich überlegt und versucht, mit solchen Konzepten auch eine größere Wohnvielfalt hineinzubringen, abgesehen davon, dass vielleicht Wohnangebote entstehen für die Menschen in diesem Gebiet, die einfach aufgrund ihres Alters oder aufgrund ihrer Lebenslage eine andere Wohnsituation brauchen.
Wobei das Konzept aus den USA ist ja häufig so, dass diese Häuser dann noch beweglich sind. Und dann sind es die mobilen Häuser, und das ist gerade in Deutschland wohl ein Problem, weil natürlich die Bauvorschriften sehr viel strenger sind.
Wir dürfen das nicht und so weiter und so fort. Das sind Mobile Homes, von denen Sie jetzt gesprochen haben. Das Tiny House Konzept, so habe ich es verstanden, ist vor allen Dingen daher, dass die Garagen verwendet wurden, um daraus Wohnsituationen zu entwickeln, auch aufgrund der Kosten. Und das kommt natürlich nicht umsonst auch aus San Francisco. Es ist vielleicht allgemein bekannt, dass die Wohnungslage da noch wesentlich dramatischer ist als bei uns in Deutschland.
Aktuell werden in Deutschland wohl 500 Tiny Houses pro Jahr fertiggestellt. Ja. Tendenz?
Genau. Ja, es ist eine Luxuswohnsituation sehr häufig. Es gibt da die tollsten Modelle, dass ich entsprechend meiner Erwerbssituation, und es gibt ja Menschen, die sind heute in London und morgen in Paris. Und dann wieder in New York und dann nach Madrid, und dass sie halt ihr Tiny House wie also eine Schnecke, ihr Schneckenhaus mitnehmen kann und eben auf den Dächern abgestellt wird.
Ist dann aber auch eher ein Luxusproblem, glaube ich.
Unter anderem, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, kommt drauf an, was ich selber für ein Lebenskonzept habe, meine Wohnansprüche zu reduzieren und das mit einem minimalistischen Konzept zu verbinden. Dafür gibt's auch sehr gute Beispiele, zu sagen, ich brauche einfach nicht mehr. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, dass Wohnen richtig Arbeit ist.
Und das Thema Wohnen wird uns in jedem Fall noch weiterhin beschäftigen. Ich sage erstmal herzlichen Dank an Sie, Christine Hannemann.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.